Guten Morgen, Herr Schnabel. Normalerweise interviewen Sie als Wissenschaftsjournalist andere Menschen. Heute werden Sie selbst interviewt, denn Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die Vermessung des Glaubens«. Ist es nicht vermessen, etwas so Subjektives wie Glaubensinhalte vermessen zu wollen? Welchen Zugang haben Sie dabei gewählt? Welche Art von Fragen haben Sie dabei untersucht und welche nicht?
Ja, Herr Fink, natürlich ist es vermessen, so einen Titel zu wählen. Nichtsdestotrotz glaube ich, die Zeit ist reif, zumindest mal den Versuch zu wagen. Was mich motiviert hat, war die Beobachtung, dass in den vergangenen Jahren eine Fülle von Studien zum Thema Glauben und Religion in allen möglichen wissenschaftlichen Disziplinen sozusagen sich angesammelt haben. Und ich hatte das Gefühl, es wäre an der Zeit, das mal alles zu sortieren und zu ordnen und ein bisschen auch zu interpretieren. Mhm. Welchen Zugang ich gewählt habe, lässt sich relativ leicht beschreiben. Ich habe sozusagen versucht, die beobachtbaren Wirkungen des Glaubens, soweit sie sich wissenschaftlich beschreiben lassen, darzustellen. Also es geht in dem Buch nicht um die Frage, existiert Gott oder nicht, gibt es Allah und wie sieht das buddhistische Nirvana aus, sondern es geht um die Frage, welche Rückwirkung haben solche Vorstellungen auf den Menschen. Es geht also um die Auswirkungen des Glaubens und nicht um den Gegenstand.
Mhm. Also es geht eher um das Verhalten der Gläubigen und eben um das tatsächlich Messbare als um eine philosophische oder gleichsam immanente Bewertung der entsprechenden Glaubenssysteme. Sie nennen das ja zusammenfassend auch Glaubensforschung. Welche Wissenschaften tragen denn bei heute zur Glaubensforschung?
Also im Wesentlichen sind es drei, vier Disziplinen, die ich in meinem Buch vorstelle. Das ist zum einen die Evolutionsbiologie und die Anthropologie, die also die Frage zu beantworten versuchen, warum gibt es eigentlich seit Urzeiten so Riten, religiöse Verhaltensweisen und irgendeine Art von religiösem System in jeder Gesellschaft. Dann ist es die Religionspsychologie, die ja seit 100 Jahren existiert, wenn sie auch leider ein ziemliches Schattendasein, zumindest in Deutschland, führt. Mhm. Die beschäftigt sich dann mit Fragen wie, welche Auswirkungen hat ein religiöser Glauben auf das psychologische Verhalten von Gläubigen, sind sie vielleicht hilfsbereiter als andere Menschen. Dann gibt es natürlich die Hirnforschung, die in den vergangenen Jahren ja auch mit zum Teil relativ aufsehenerregenden Experimenten etwa zur Meditation auf sich aufmerksam gemacht hat. Und als letztes, und das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, betrachte ich auch die Medizin, die sich mit Glaubensphänomenen beschäftigt, also die zum einen Studien anstellt, haben Gebete irgendeine nachweisbare Wirkung und die auch zum anderen selbst in ihrem medizinischen, im medizinischen Alltag mit Glaubensphänomenen konfrontiert ist. Ich sage nur Placebo-Effekt, der Glaube an ein Medikament kann manchmal Berge versetzen.
Mhm. Und haben Gebete eine Wirkung und macht Religion den Menschen gesünder oder gar kränker?
Also die großen Fürbittestudien, die versucht haben nachzuweisen, ob Gebete anderer Menschen für Kranke einen Effekt haben, haben eigentlich durchweg bewiesen, da gibt es nichts, was irgendwie wirkt von außen. Also Gebete haben in dem Sinn keine äußere Wirkung auf einen Kranken. Was sie aber auch gezeigt haben, ist, dass ein Gebet für den Betenden selbst durchaus eine psychologische Wirkung haben kann. Also man kann sich dadurch sozusagen selbst trösten oder in einen Zustand bringen, mit dem man, mit der Krankheit leichter umgehen kann. Also insofern können sie durchaus eine Wirkung haben, aber irgendeine externe Fernwirkung oder gar eine göttliche Wirkung ist zumindest in den wissenschaftlichen Studien nie nachgewiesen worden.
Mhm. Es gibt ja Behauptungen, dass religiöse Menschen schneller gesunden und dass das vielleicht mit der Geborgenheit oder mit dem Sinngefühl zu tun hat, das Religionen vermitteln. Ist da was dran?
Also ich glaube, da kann durchaus was dran sein. Also wenn man als religiöser Mensch zum Beispiel in einer Gemeinde sich aufgehoben fühlt und soziale Kontakte hat und häufig besucht wird und sozusagen sich in dem Sinne geborgen fühlt, dann kann das natürlich für den Umgang mit einer Krankheit durchaus heilsam sein. Das ist dann aber nicht unbedingt ein sehr religiöser Effekt, sondern eben ein sozialer Effekt, weil man da sozusagen in der Gemeinschaft ist. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, man gesundet schneller, aber es kann eher helfen, sozusagen mit einer Krankheit umzugehen, also die annehmen zu können und vielleicht nicht so sehr damit zu hadern. Da kann es möglicherweise durchaus hilfreich sein. Es kommt aber sehr auf die Art des Glaubens an. Mhm. Es gibt eine ganz interessante Studie von Sebastian Murken, der Brustkrebspatientinnen untersucht hat und genau diesen Effekt des Glaubens versucht hat herauszuarbeiten. Er stellte fest, also Patienten, die ein positives Gottesbild hatten, also die überzeugt waren, alles, was Gott tut, ist wohlgetan und er steht mir persönlich auch sehr wohlwollend gegenüber, die konnten ihre Krankheit ganz gut annehmen, weil sie also versucht haben, in ihrer Krankheit noch irgendeinen positiven Sinn zu entdecken. Andere Patientinnen, die allerdings eher so ein strenges Gottesbild hatten, also für die Gott auch jemand ist, der straft und für vergangene Sünden bestraft, die haben sich dann eher gefragt, oh Gott, was habe ich getan, dass ich jetzt diese Krankheit habe. Die haben sich also noch zusätzlich Schuldgefühle und Ängste erzeugt. Also bei denen hatte der Glaube dann eher einen negativen Effekt. Insofern, ja, wie gesagt, es kommt durchaus darauf an, wie man glaubt. Und letztlich ist man selbst eigentlich für die Wirkung des Glaubens verantwortlich.
Das klingt so, als ob der Inhalt der entsprechenden Weltanschauung entscheidend ist. Ist das das Einzige, worauf es ankommt, oder spielt es auch eine Rolle, wie intensiv sich jemand seiner Weltanschauung hingibt und ihr vertraut?
Ja, es gibt einen schönen Satz von Sebastian Murken, der hat seine Ergebnisse zusammengefasst in dem prägnanten Satz, der Glaube hilft vor allem denen, die stark daran glauben, dass er ihnen hilft. Ja, also ja. Das heißt, man muss schon überzeugt sein von seinem Glauben, also ganz egal, was man nun glaubt, aber damit das wirklich eine Wirkung hat, muss man schon überzeugt sein. Das zeigt sich auch in so psychologischen Experimenten, die also versuchen nachzuprüfen, inwiefern ein religiöser Glaube Auswirkungen auf das Wohlbefinden von jemand hat. Und da zeigt sich, dass Leute, die so schwachgläubig sind, die vielleicht auch zweifeln, die nicht so genau wissen, gibt es Gott nun oder nicht? Ich glaube mal vorsichtshalber dran, aber eigentlich bin ich nicht so wirklich davon überzeugt. Die haben häufiger, klagen die zum Beispiel über Krankheitssymptome, über Depressionen, über Kopfschmerzen, als andere Menschen, die entweder überzeugt sind, sozusagen, es gibt keinen Gott und ich glaube, ich brauche das alles nicht, oder auch Leute, die sehr starkgläubig sind, für die das also außer Frage steht, dass es Gott gibt. Das heißt, diesen Studien zufolge käme es mehr auf die Entschiedenheit an und weniger auf den Inhalt des Glaubens.
Ja, verstehe. Das ist ja ganz ähnlich wie beim Placebo-Effekt, den Sie auch schon erwähnt hatten. Könnte man sagen, Religion beruht auf einem verallgemeinerten Placebo-Effekt?
Also ein Teil der Wirkung der Religion ist meines Erachtens durchaus mit dem Placebo-Effekt zu erklären. Im Placebo-Effekt erleben wir ja, dass die Erwartungshaltung, der Glaube an ein Medikament, im Patienten Wirkungen in Gang setzen kann, die genau das bewirken, was man eigentlich an Heilung erwartet. Und das ist nicht nur Einbildung, sondern das lässt sich mittlerweile auch in neurobiologischen Studien nachweisen, dass sozusagen die Einstellung, die Erwartungshaltung im Kopf bereits neurobiologische Änderungen hervorruft. Da werden dann Botenstoffe freigesetzt. Also man stellt sich sozusagen geistig auf den zu erwartenden Zustand ein. Und das triggert genau die biologischen und pharmakologischen Mechanismen, die dann dafür sorgen, dass der Körper genau diesen Zustand sozusagen erzeugt. Also da ist durchaus eine biologische Wirkung mit verbunden. Und ich würde sagen, ein Teil des religiösen oder der Wirkung des religiösen Glaubens liegt durchaus daran, dass man sich durch eine positive Erwartungshaltung in so einen Zustand bringen kann, in dem man das Leichte erreicht, was man möchte.
Ja, verstehe. Sie reden von den biologischen Grundlagen, von den physiologischen, auch von den neuronalen Grundlagen. Es gibt ja in letzter Zeit das Stichwort Neurotheologie. Worum geht's da? Muss man das ernst nehmen? Wird jetzt der kulturelle Inhalt von Weltanschauungen auf naturwissenschaftliche Betrachtungen reduziert?
Also die Neurotheologie ist meines Erachtens zunächst mal ein ziemlich aufgeblasener Begriff, der alles bezeichnet, was sich irgendwie im groben Spannungsfeld zwischen Neurobiologie und Religion abspielt. Worauf er sich im Detail bezieht, sind meistens Studien, die irgendeine religiöse Praxis dann versuchen, neurobiologisch zu untersuchen. Also zum Beispiel meditierende Mönche werden im Kernspintomographen untersucht und da wird geschaut, welche Hirnareale sind da aktiv und welche sind weniger aktiv. Was es auch gibt, sind die aufsehenerregenden Versuche von Michael Persinger, der versucht dann mit magnetischen Signalen so etwas wie religiöse Erfahrungen auszulösen. Da können wir vielleicht...
Ja, funktioniert das?
Oder wollen Sie gleich drüber reden?
Ja, gerne. Funktioniert das?
Also das ist so eine Sache. Es gab lange Zeit niemanden, der das reproduziert hat. Und in der Wissenschaft ist ja ein Ergebnis nur dann bewiesen, wenn es von anderen reproduziert wird. Und dann hat im Jahr 2005 eine schwedische Gruppe versucht, diesen Versuch mal nachzumachen. Die Schweden sind also zu Michael Persinger nach Kanada gefahren, haben sich von ihm diese Apparatur ausgeliehen, haben sich das von ihm genau erklären lassen und haben das dann in Schweden mit ihren Versuchspersonen nachgemacht. Mit einem Unterschied allerdings, sie haben den Versuch doppelblind durchgeführt. Das heißt, ein Teil der Versuchspersonen hat also wirklich die magnetischen Stimulationen bekommen, die auch Persinger seinen Probanden verabreicht. Bei einem Teil hat man allerdings nur so getan. Also auch die haben dann diesen speziellen Motorradhelm aufgesetzt bekommen und wurden in eine schalldichte Kammer gesetzt und mit so dunklen Brillen wurden ihre Augen verschlossen. Und der Helm war aber gar nicht angeschlossen. Also es wurden überhaupt keine Magnetsignale übertragen, so wie bei Michael Persinger. Und das erstaunliche Ergebnis war, auch die Leute haben zum Teil von mystischen Erfahrungen berichtet und all die Dinge erzählt, die auch Persingers Probanden erzählt haben. Also sozusagen.
Also es liegt nicht am Helm.
Es liegt nicht am Helm, sondern es liegt eher an der Fantasie der Person selbst, die sozusagen, wenn man sie von allen äußeren Reizen ausschließt, kann man da also die tollsten Dinge erleben, offenbar.
Ja, verstehe. Ja, es gibt ja zum Phänomen der Religion evolutionsbiologische Erklärungsansätze. Wie entstehen Religionen? Wie ist ihre Verbreitung zu erklären? Was sagt da die Forschung heutzutage?
Also da gibt es vor allem zwei Hauptstränge. Das eine ist der Versuch, sozusagen das auf individuelle Wirkungen runterzubrechen, also die Frage zu stellen, warum kommt ein Individuum überhaupt dazu, religiöse Vorstellungen zu entwickeln? Und das andere ist die Frage, wie sich das in Gesellschaften auswirken, also welche Mechanismen wirken in Gesellschaften, damit sich religiöse Systeme etablieren und auch weiter verbreiten. Das sind zwei Dinge, die gehen da manchmal ein bisschen durcheinander, sind aber, finde ich, zwei Komponenten, die getrennt werden müssen, die aber natürlich extrem stark zusammenwirken. Also sozusagen ein individueller Glaube wird nur dann zu einer wirklich gesellschaftsbestimmenden Kraft, wenn mehrere Leute daran glauben und das wirklich eine ganze Kultur bestimmt. Ja. Und umgekehrt wirkt natürlich so eine Kultur auch auf die Glaubensvorstellungen zurück. Aber nichtsdestotrotz erklären die Evolutionsbiologen beide Effekte so ein bisschen separat. Also die individuelle Erklärung lautet in etwa kurz gefasst so, wir sind durch unsere Art und Weise, die Welt zu betrachten, haben wir geistige Fähigkeiten entwickelt, die uns helfen, uns zum Beispiel in andere Menschen hineinzuversetzen oder auch uns vorzustellen, dass es Gedanken ohne körperliche Entsprechungen gibt. Wir können uns also Dinge, abstrakte Dinge wie Liebe vorstellen und so weiter, die erstmal völlig losgelöst von sozusagen einer sinnlichen Erfahrung auch gedacht werden können. Und aber genau diese Fähigkeit prädestiniert uns auch dazu, uns sozusagen ein Leben nach dem Tod vorzustellen und uns auch vorzustellen, dass es so etwas wie eine Seele gibt, die das normale Leben überdauert. Und es gibt so ganz interessante Versuche mit Kindern, mit denen man also sozusagen so kleine Spielsituationen nachstellt, in denen Menschen sterben und dann werden die Kinder gefragt, ja, was ist nun mit diesen Menschen, leben die noch, haben die noch Hunger, wird denen noch kalt, müssen sie noch essen und so weiter. Und dann sagen die Kinder, nee, also essen müssen die nun nicht mehr und kalt ist ihnen auch nicht, aber sie haben immer noch Gefühle. Ja, also da gibt es offenbar selbst bei Kindern schon ganz rudimentäre Vorstellungen davon, dass irgendetwas das Leben überdauert. Und diese Grunddisposition erklären die Evolutionsbiologen eben mit der Entwicklung unseres Denkens und mit der Art und Weise, wie wir die Welt sehen.
Ja, das sind also Erklärungen, die eher die Funktion von Religiosität zum Gegenstand haben.
Genau, also sozusagen die Grunddisposition zur Religiosität erklären. Und das andere sind dann diese gesellschaftlichen Erklärungen, die an ziemlich eindrucksvollen Beispielen klar machen, dass eine religiös organisierte Gesellschaft meist einen sehr viel stärkeren Zusammenhalt hat als eine weltlich organisierte Gesellschaft. Ganz einfach deshalb, weil ich religiös kodierte Verhaltensweisen, also sagen wir die 10 Gebote zum Beispiel, kann man sozusagen als Verfügungen einer höheren Macht deklarieren, die dann nicht politisch verhandelbar sind. Und das ist ein großer Unterschied. Ja? Mhm. Also weil wir erleben ja alle, sozusagen politische Entscheidungen können auch mal über den Haufen geworfen werden. Wenn ich damit nicht einig bin, dann kann ich versuchen, andere Koalitionen zu schmieden und das zu verändern. Aber wenn in einer Gesellschaft etwas als göttliche Verordnung erstmal etabliert ist, dann ist es sehr schwer, die zu verändern. Das heißt, das erzeugt einen unheimlich großen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ob das dann im Einzelnen wünschenswert nicht ist oder nicht, ja, das ist dann eine andere Frage. Ich meine, ja. Bei den Taliban hat man gemerkt, in welche Richtung sowas eben auch gehen kann.
Ja, ja. Also andere Frage noch, wenn das Erfüllen dieser Funktion doch bis zu einem gewissen Grad unabhängig von den traditionellen religiösen Inhalten ist, wäre es dann nicht denkbar, dass man dieselbe Funktion auf säkulare Weise mit weltlichen Inhalten, zum Beispiel durch einen weltlichen Humanismus, auch erfüllt?
Das ist eine interessante Frage, weil natürlich würde man zunächst mal sagen, klar, warum soll das nicht auch ohne irgendwelche Rituale und übersinnlichen Vorstellungen funktionieren. Es zeigt sich aber, wenn man so die Menschheitsgeschichte anschaut, dass das eigentlich immer wieder mal versucht wurde, nach der Französischen Revolution zum Beispiel, mhm. oder die Kommunisten nach ihrer Machtübernahme haben ja auch versucht, alle religiösen sozusagen Riten und die Macht der Kirche auszumerzen und durch sozialistische oder kommunistische Riten zu ersetzen. Und das hat nie funktioniert, das ging immer schief. Mhm. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass diese religiösen Verhaltensweisen oder diese religiösen, ich glaube, der Grund dafür ist, dass die Religionen eine psychologische Dimension des Menschen ansprechen, die man durch so rein rationale Konstrukte einfach schwer erreichen kann. Und insofern würde ich annehmen, dass man sozusagen mit dem Humanismus die Religion nicht einfach ersetzen kann. Andererseits zeigt das Beispiel Europa ja sehr deutlich, inwiefern eine aufgeklärte Haltung die allzu starke Macht der Kirchen durchbrechen kann. Also ich meine, wir sind ja in Europa auf einem Wege, der im Prinzip, würde ich mal sagen, in Richtung einer humanistischen Gesellschaft geht. Wir basieren unser Rechtssystem auf juristischen und politischen Überlegungen und nicht mehr auf irgendwelchen kirchlichen Dogmen. Ja, also insofern würde ich sagen, sind wir eigentlich schon längst auf dem Weg dahin.
Ja, klar, die Aufklärung geht nicht zu Ende.
Genau.
Aber Sie würden sagen, ein weltlicher Humanismus muss dann auch mit Feierkultur und mit Rücksicht auf das, auf die emotionalen Bedürfnisse des Menschen daherkommen, wenn er erfolgreich sein will.
Naja, ich meine, wir sehen ja, gucken Sie sich unsere Gesellschaften an, da gibt es alle möglichen Ersatzhandlungen für solche religiösen, kultischen Feiern, also Fußball zum Beispiel, ist so ein so ein Rahmen, der vielen Leuten so ein Massenerlebnis erlaubt, bei dem man auch emotional sein kann und bei dem man auch mal wirklich sozusagen all das ausleben kann, was man so in seinem rationalen Alltag vielleicht nicht mehr kann. Also, wie soll ich sagen, der menschliche Geist sucht sich immer wieder solche Ventile, wo er also seine biologisch archaischen Bedürfnisse befriedigen kann.
Ja,
also insofern, ich glaube nicht, dass sich das unbedingt so rational steuern lässt, weil wie gesagt, also alle Versuche in der Geschichte genau sowas zu erreichen haben gezeigt, also von außen kann man sowas schwer steuern, aber sowas entsteht einfach oft auch ganz einfach von selbst, ja. Und auch der Kult um Stars zum Beispiel ist meines Erachtens auch aus dem Bedürfnis heraus zu erklären, dass man Leute einfach so hemmungslos bewundern möchte und dass man auch irgendwie so eine Art Sphäre des Heils sich vorstellen möchte, wo alles fast paradiesisch ist. Ja. Also dass es den Stars dann in Wahrheit ganz anders geht, als es in den Hochglanzbroschüren immer verbreitet wird, ist ein anderer Fall, aber ich glaube, solche Phänomene zeigen einfach, wie stark das Bedürfnis ist, sich sowas hinzugeben.
Ich habe noch eine andere Frage. Macht Religion die Menschen eigentlich moralisch besser oder eher schlechter? Was sagen da die Studien?
Ja, also da muss man den Religionsvertretern leider sagen, also die Wissenschaft oder die psychologischen Experimente, die es dazu gibt, zeigen eher, Religion macht den Menschen nicht besser, sondern zum Teil sogar eher, ich will nicht sagen schlechter, aber zum Teil führt es sogar eher dazu, dass Gläubige intoleranter sind oder auch stärker zu einer Autoritätsgläubigkeit neigen. Also man muss ein bisschen differenzieren. Es gibt da sehr viele Experimente und die haben zum Teil ganz unterschiedliche Ergebnisse, widersprechen sich auch. Aber das Gros aller psychologischen Studien zeigt, die Religion macht den Menschen auf jeden Fall nicht hilfsbereiter oder moralisch besser.
Hm. Sie führen als Journalist die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung vor und wollen den Menschen den Glauben ja weder eintrichtern noch austreiben. Aber als Mensch haben Sie sicher selbst auch einen Erfahrungshintergrund und eine Weltanschauung. Wie sieht die aus?
Ja, also ich bin selbst vor 20 Jahren aus der Kirche ausgetreten, weil ich mit den christlichen Glaubenssätzen nichts mehr anfangen konnte und habe dann angefangen, Physik zu studieren, bin also sozusagen ein in der Wolle gefärbter Naturwissenschaftler und als solcher natürlich prinzipieller Skeptiker, würde ich mal sagen. Ich habe aber zugleich auch angefangen, Zen-Meditation zu betreiben, was ja zunächst mal eine Form der, ja, manche sagen, das ist gar keine religiöse Praxis, sondern eher eine Art Bewusstseinstechnik. Ja, also die ist erstmal frei von jeder Art von religiösen Bedeutung oder Konnotation. Man muss da an nichts glauben, sondern es ist wirklich nur eine Konfrontationsübung, in der man mit sich selbst konfrontiert wird. Und habe allerdings durch die langjährige Beschäftigung mit dem Zen-Buddhismus angefangen, das Christentum auf eine etwas andere Art zu sehen. Also ich glaube, dass viele christliche Glaubenssätze auf tiefe Wahrheiten hinweisen, die werden nur leider immer wieder falsch verstanden. Also zum Beispiel das größte Missverständnis ist für mich der Begriff Gott. Also zu meinen, Gott sei ein persönliches Wesen, das sich also um mich speziell kümmere oder irgendwie eine Art, was weiß ich, ein Herr mit weißem Bart, der irgendwo oben hinter den Wolken thront. Also dieses Bild ist, glaube ich, hat so viel Schaden angerichtet im Laufe der Zeit, weil dann die einen sagen, also Gott ist mit mir und der andere sagt, nein, Gott ist mit uns und dann bekriegt man sich im Namen Gottes.
Sie haben kein personales Gottesbild.
Ich glaube, das ist, also das ist genau der Punkt. Man darf, ich meine, es steht ja auch schon in der Bibel, man soll sich kein Bildnis von Gott machen, aber das wurde immer wieder im Laufe der Jahrhunderte, wurde dieser weise Ratschlag immer wieder sozusagen in den Wind geschrieben. Und ich kann heute mit dem Begriff Gott eher was anfangen, aber ich verstehe natürlich ganz anders als fundamentalistische Christen.
Sie haben in Ihr Buch auch einen kleinen Religionstest sozusagen zur Selbsteinschätzung für die Leser aufgenommen. Das ist so ein kleiner Fragebogen. Was kam denn bei Ihnen selbst dabei raus?
Tja, also ich war da nicht sehr strenggläubig, weder in der einen noch in der anderen Richtung, auch nicht strenggläubig atheistisch, sondern ich hatte so einen Mix aus verschiedenen Antworten, sehr stark buddhistisch gefärbt, wobei der Buddhismus ja eine Religion ist, die mit wissenschaftlichen Erkenntnissen extrem kompatibel ist, weil sie eben gerade nicht sozusagen irgendwie eine Schöpfungsgeschichte lehrt und keinen personalen Gott kennt, sondern eher die Unbeständigkeit allen Seins betont und auch die wechselseitige Abhängigkeit allen Seins. Sie hat also eher so ein konstruktivistisches Weltbild und ich finde, das passt sehr gut zu dem, was uns die Hirnforschung derzeit auch lehrt über die Art und Weise, wie wir die Welt sehen.
Verstehe. Sie bleiben also kritisch nach allen Seiten.
Ja, das, sonst könnte ich nicht als Journalist arbeiten und das könnte ich auch sonst keine solchen Bücher schreiben, sonst würde ich wahrscheinlich Missionar werden oder so.
Ja, vielen Dank, Herr Schnabel, für dieses Gespräch.
Ja, bitte, bitte. Danke Ihnen ebenfalls.